Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt seit über einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an.
Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Am Sonntag, den 8.8., lädt der Treffpunkt im Herzen von Altona zum Einkaufen und Schlemmen in 60 verschiedenen Geschäften und 30 internationalen Marktständen ein. Wir sehen uns dort. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
Heute befrage ich Danilo Camperidis. Ahoi, Danilo.
Moin, Lars. Hi.
Lieber Danilo, How to Sell Drugs Online Fast ist ein weltweiter Erfolg und nun ist die dritte Staffel gestartet. Genau genommen letzte Woche. Was hat diese Serie mit dir gemacht?
Ui. Also erstmal war es eins der ersten großen Projekte oder das erste große Projekt, wo ich so als Schauspieler mitmachen durfte. Und also so auch als so halbwegs erwachsener Schauspieler, sodass man das auch alles bewusst wahrnimmt. Das war irgendwie echt cool, dieses große Set und dieses, also das war alles schon sehr überwältigend. Und ansonsten habe ich auch einfach wahnsinnig viel lernen können und dürfen mit tollen Menschen und mit toller Regie und Produzenten, Schauspielkollegen, Kolleginnen. Also ja.
Du hast ja vorher Pfefferkörner gemacht, also so ein bisschen Schauspielerfahrung hast du ja gehabt. Jetzt ist Netflix, denken alle, oh, das ist so riesengroß und man hat ein eigenes Wohnmobil und was weiß ich. Wie ist denn die Realität?
Also Schauspiel habe ich schon echt früh angefangen. Ich habe als kleiner Junge am Theater gespielt bei meinem Vater als Migrant hier in Deutschland, als Grieche, mit seinen Freunden eine Theatergruppe gegründet hat, eine griechische. Und da habe ich dann also in der Kindergruppe angefangen zu spielen. Und dann kam es später dann klar mit Agentur, Fernsehen etc. als Jugenddarsteller. Das war aber auch alles eher so, naja, also spielen wirklich, ne? So wie ein Kind spielen sagt, ne? So, also es war alles irgendwie Spaß haben und bla und in den Ferien drehen und dann kam natürlich Netflix und das ist ja schon nochmal ein Schritt, klar. Aber ob man da jetzt immer einen eigenen Trailer hat oder sich den mal aus organisatorischen Gründen mit einem Kollegen teilt, ist dann halt auch egal. Ne? Hauptsache man hat Spaß und man merkt beim Drehen, dass es gut wird. Und das ist bei How to Sell immer der Fall gewesen.
Die ganz wenigen, die diese Serie, die ich wirklich jedem empfehlen möchte, nicht kennen, wissen, du bist der Mann im Rollstuhl sozusagen.
Genau,
ja. Das ist ja nochmal eine sehr besondere Herausforderung. Wie sehr verwächst man denn mit so einer Rolle, also in einer Serie ein paar Episoden einen Charakter zu spielen? Wie war das für auch das Umfeld, was ja bei dir wahrscheinlich gewachsen ist, die dich dann auf einmal laufenderweise auf der Straße gesehen haben? Oder,
ja, das passiert tatsächlich oft, dass Menschen mich erstmal nicht erkennen, weil sie eben nicht verstehen, dass ich laufe. Und dann setze ich mich an den Tisch im Restaurant und dann kommen sie auf einmal. Nein, also.
Und aber, wollen alle Drogen bei dir kaufen.
Ich habe zum Beispiel mit einem Freund von mir darüber gesprochen, der im Rollstuhl sitzt.
Ja.
Oder einem Bekannten. Und der hat mich dann auch irgendwann mal angeschrieben und war so, hä, krass, du bist ja Normie. So, also das ist wohl das Wort, was sie benutzen für normale oder in Anführungsstrichen normale Menschen. War so, hä, ja, voll cool. Also auch irgendwie schade, aber hast du gut gemacht. So. Also irgendwie fand er es dann doch gut.
Hast du spezielle Übungen gehabt und wie hast du das trainiert?
Ja, ich habe einen Trainer gehabt, einen Coach in Köln. Sein netter Mann, der mir viel erzählt hat, der auch erst seit einigen Jahren im Rollstuhl saß. Mhm. Genau, der hat mir das so ein bisschen gezeigt. Das war auch also schon eindrucksvoll, ne? Wenn man dann mal das erste Mal, also jeder hat ja schon mal irgendwie ein paar Meter in so einem Rollstuhl gemacht oder hoffentlich nicht, aber vielleicht mal ausprobiert.
Ja, meine Mutter hat immer gesagt, das bringt Unglück. Also so wie auch mit...
Stimmt, das sagt man, ja.
Ne? Und deswegen habe ich mich da nie reingewagt. Ja. Genau, mit Krückenspielen darf man auch nicht.
Ja. Nee, aber wenn man dann das erste Mal auf dem Gehweg oder auf der Straße tatsächlich fährt, dann merkt man eben, was für Herausforderungen da im Alltag irgendwie auf einen lauern. Weil jeder Gehweg, das bemerkt man ja als Fußgänger oft nicht, aber jeder Gehweg ist leicht abgeneigt, damit der Regen abfließen kann. Das bedeutet, wenn du mit dem Rollstuhl geradeaus fährst, musst du die ganze Zeit mit einem Arm stärker Gas geben als mit dem anderen. Das geht natürlich dann irgendwann schon...
Aber du hast tatsächlich erst Rollstuhl fahren gelernt am Set. Du bist also in Hamburg, bist du gar nicht irgendwie
quer durch Altona gefahren. Ich habe einen Rollstuhl geschickt bekommen und bin damit in meiner Wohnung tatsächlich. Das war eine sehr enge kleine Wohnung, in der bin ich dann die ganze Zeit
gefahren. Damals die kleine enge Wohnung, jetzt
ja,
die
große Villa. Das war noch mit meinen Eltern. Das war lustig, weil ich dachte mir so, klar, okay, ich könnte jetzt nochmal draußen auf der Straße üben, aber die Herausforderung im Haus ist, glaube ich, auch sehr hoch. Und da auch Lenny ja nicht unbedingt viel unterwegs ist, sondern eher in seinem Haus zurechtkommen muss, dachte ich mir, ich übe das lieber. Ja.
Okay. Jetzt mal raus aus dem Rollstuhl. Ich habe ja vorhin schon gefragt, was die Rolle mit dir gemacht hat. Also ich weiß ja, weil ich selber Schauspielagent war, es ist jetzt nicht so, dass nur weil man eine Serie hat, dass man sofort Millionen verdient. Aber gab es trotzdem etwas, einen Traum, den du dir erfüllt hast nach der ersten Staffel und du hast gehört, die zweite Staffel kommt, dass du direkt irgendwo hingegangen bist und sofort gesagt hast, so, das will ich jetzt haben?
Dinge oder irgendwie so jetzt speziell irgendwas, was ich mir vorher gewünscht habe, jetzt nicht, in meinem Leben hat sich einfach viel geändert. Ich konnte mit Freunden oder kann mit Freunden Reisen machen und Sachen unternehmen und tun, wenn ich Lust dazu habe und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Das hätte ich niemals erwartet, dass es irgendwie so schnell passiert oder überhaupt passieren wird, dass ich so eine Freiheit habe.
So eine Rolle engt einen ja auch ein bisschen ein, ne? Die anderen Casting-Direktoren gehen dann immer davon aus, du willst jetzt nur noch Rollstuhlrollen machen und im Zweifelsfall nur noch so halb durchsichtige, zwielichtige Abiturienten spielen. Oder hat sich da was geändert?
Also ich bin offen für alles. Ich lehne also generell auch an alle Caster, die hier zuhören. Ich bin ein Typ, der gerne Herausforderungen annimmt und genauso war Lenny eine Herausforderung für mich. Also der hat zwar charakterlich irgendwo Gemeinsamkeiten, die ich finden konnte zu mir selber, aber es war schon nicht einfach, sich da hineinzuversetzen, auch gerade auch aufgrund der Krankheit. Ich meine, Lenny sitzt ja nicht nur im Rollstuhl, sondern hat ja auch eine tödliche Diagnose, mit der irgendwie klarkommt. Also ich glaube, jetzt eine komplett andere Rolle als Lenny zu spielen, wäre für mich eine genauso große Herausforderung wie Lenny zu spielen.
Dein Hauptdarsteller oder dein Kollege, Maximilian Mund, kommt ja auch aus Hamburg. Habt ihr euch dann zwischendurch mal so getroffen und überlegt, wie es weitergehen könnte und wie groß ist dann immer so der Überraschungseffekt? Also kriegt ihr die Drehbücher dann so scheibchenweise zugeschickt oder wie geheimhaltungsstufenmäßig ist das unterwegs?
Also Maxi und ich hoffe, die Produktion weiß, wenn einer von uns was bekommt, dann kriegt der andere das auch. wir sind da im ständigen Austausch. Klar, auch weil wir irgendwie hier Team Hamburg sind von How to Sell Drugs. Aber klar, Maxi ist ein guter Freund geworden und ich freue mich sehr, dass ich ihn kennenlernen durfte da bei der Arbeit.
Und habt ihr denn jetzt mal selber so ein bisschen Ideen gesponnen? Ich meine, die Drehbuchautoren werden da ja sehr autark sein und werden sich da nicht reinreden lassen. Aber habt ihr euch zwischendurch mal getroffen und gekniffen vor allen Dingen?
Klar, natürlich. Das sind auch einige Sachen, die gar nicht so abwegig waren, sind auch in der Serie gelandet dann. Ne? Aber klar, wir spinnen immer rum, ganz viel. Wir haben schon die abwegigsten Theorien und eigene Fictions entworfen.
Gibt es denn eine Ahnung, ob es eine vierte Staffel gibt? Gibt es da eine Andeutung?
Also wir hoffen.
Kannst du da schon was zu sagen?
Also wer die dritte zu Ende guckt, der kann sich beantworten, ob es eine vierte geben könnte. Und wir hoffen natürlich, dass es eine gibt, aber wissen dazu leider noch nichts.
Es sind ja einige überraschenderweise ums Leben gekommen in dieser Serie, aber ich höre, entnehme deinen Worten, dass du zumindest die dritte Staffel überlebst.
Ach, wer weiß, vielleicht bin ich dann ja in einem Rückblick zu sehen oder so.
Die Dreharbeiten sind ja, ich sag mal, wie lange dauern die? 2-3 Monate?
Ja.
Wie hast du sonst jetzt so Hamburg in der Pandemie erlebt? Ich meine, ihr habt ja gedreht, du hast was zu tun gehabt. Wie war das dann immer wieder ins trostlose Hamburg zurückzukommen?
Also so trostlos ist Hamburg gar nicht. Ich finde, wir sind ein Völkchen, was sich auch in so einer Krise ganz gut zu helfen weiß. Und natürlich hat sich vieles verändert und irgendwie ist das Leben eingeschränkt, aber wir finden unsere Wege.
Und wie hast du die Zeit so vertrieben oder hast du noch andere Projekte gehabt, die jetzt vielleicht möglicherweise auch total untergehen in diesem ganzen Wahnsinn?
Ja, wie gesagt, man muss Mittel und Wege finden. Also man kann alles irgendwie auf die Beine stellen. Ich mache gerade einen Dokumentarfilm als Regisseur quasi über Jugendstrafvollzug und über Jugendgefängnisse und Bewährungsstrafe. Und da dachten wir auch erstmal, das wird bestimmt super schwierig, überhaupt Menschen zum Interview zu finden oder zu treffen oder in Gefängnisse gehen zu dürfen etc. Aber eigentlich ist es soweit alles in Ordnung. Mit Masken und Abständen lässt sich einiges machen. Und das macht auch sehr viel Spaß. Das macht auch sehr viel Spaß, die Doku. Aber klar merkt man hier und da schon noch, dass man irgendwie davon aufgehalten wird. Ne?
Du scheinst ja kulturell sehr, sehr aktiv zu sein. Wahrscheinlich hast du das ja auch im Blut, wenn dein Vater da schon auch sehr stark die Initiative ergriffen hat. Hast du vom Hamburger Kultursommer was mitbekommen und wie genießt du gerade Kultur?
Oh ja, ich hatte leider in diesem Sommer nicht so unbedingt die Zeit für Kultur, aber also ich bin gerade umgezogen und hab halt eben diese anderen Projekte gerade am Laufen, aber ich bin immer offen, wenn ich was Neues sehe, Musik oder Filme. Jetzt gehen ja auch langsam die Festivals los. Da bin ich immer da. Gucke ich mir gerne alles an.
Okay. Zu Kultur gehören ja auch Filme, ne? Deswegen an dich als Schauspieler die Top 3 zum Ende unseres Gesprächs. Was sind denn die tollsten Kinos hier in Hamburg? Fangen wir mal mit Platz 3 an.
Platz 3 würde ich jetzt einfach mal dem großen Saal im Cinemax geben, aber nur diesem einen Saal, weil es einfach der größte ist und er hat es verdient, auf die Platz 3 zu kommen.
Was hast du da zuletzt für einen Film gesehen? Das ist dann wirklich so eher so die großen, wo die Kugeln hin und her fliegen, ne? Und
ja, schon. Es ist richtig laut. Guck mal, da hast du es sogar gesagt. 1917 war das. Dieses Kriegsdrama.
Ja, okay.
Das lohnt sich dann schon, ne? Rein visuell.
Ja. Und Platz 2?
Platz 2 kriegt von mir das Savoy. Dieses am Steinamm ist es, glaube ich.
Oh ja.
Ja. Weil die auch einfach, ich weiß nicht, ob sie ausschließlich, aber die zeigen auf jeden Fall viel in Original.
Das ich glaube, ausschließlich englische, ne? Filme oder Originalfilme.
Ja.
So, und Trommelwirbel und Trompeten dazu für Platz 1?
Ja, Platz 1, da bleibt keine Wahl als Altona. auf jeden Zeit das Zeise-Kino. an der Stelle auch ganz liebe Grüße an das Zeise-Kino in Altona.
Sehr gut, sehr gut.
Ja.
Das heißt, wenn du jetzt so viel Werbung fürs Zeise-Kino machst, den Dokumentarfilm sehen wir dann auf jeden Fall demnächst irgendwann im Zeise-Kino?
Oder muss ich den mal fragen, ob die da Bock drauf haben.
Ja, bestimmt, ganz klar. Hast du einen Auftraggeber für diesen Film oder ist es mit dem NDR? Oder wie
ja, ehrlich das? Gesagt haben wir uns entschieden, weil jetzt gerade auch die Wahlen anstehen etc., dass wir das ohne Auftraggeber machen, weil wir uns da nicht so viel reinreden lassen wollen.
Okay.
Also, wir sind am Machen, der Film ist fast fertig und wir sind mit ein paar Leuten im Gespräch, aber wir versuchen da uns nicht zu doll festzusetzen, weil wir Angst haben, dass uns der Inhalt dann verändert wird. Ne? Das kann ja immer passieren.
Ich versuche jetzt noch in Windeseile zu überlegen, was die Wahlen für einen Einfluss auf einen Dokumentarfilm über Jugendvollzug haben kann. Aber das müssen wir dann beim nächsten Mal besprechen, mein Lieber.
Ja.
Wenn wir uns im Zeise treffen. Danilo Camperidis, es hat mir sehr viel Freude bereitet.
Und
wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder, wenn die vierte Staffel kommt, spätestens. Von How to Sell Drugs Online Fast. Alles Liebe und Ahoi.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.